Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was sagte der Jüdische Gemeindetag in Berlin über Israel? Wo sieht ein Theater- und Tanzfestival in Mali die Zukunft des Landes? Und wie wird bei Anna Boguchevskaya aus Bronze Wasser? Der Nahe Osten. Mit dem Tod, dem Leid und den Geiseln des 7. Oktober wird in Deutschland auf das Heftigste diskutiert und gestritten, ob Solidarität nur absolut oder auch differenziert gilt. Der Jüdische Gemeindetag in Berlin, ausgerichtet vom Zentralrat der Juden in Deutschland, ist heute zu Ende gegangen mit vielen Podiumsdiskussionen und politischer Prominenz. Arno Orzesek hat Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP gehört. Was fanden Sie an seiner Rede bemerkenswert?
Naja, er sagt als erstes, er hätte gern eine langweilige Rede gehalten. Aber da draußen gäbe es Menschen, die Juden töten wollen. Und es sei eine Schande, dass der Jüdische Gemeindetag Polizeischutz brauche. In der Vorrede hatte Daniel Bodmann, das ist der Geschäftsführer des Zentralrats, Strafverschärfung für antisemitische Taten und Bekenntnisse gefordert. Und Buschmann, der ließ sich darauf ein. Die Polizei, bei uns bekanntlich Ländersache, die müsse ihre Strategie von Deeskalation, was ja sehr beliebt geworden ist, auf Sicherung von Personendaten und von Beweismitteln umstellen. Sie müsse etwa in der Lage sein, IS-Fahnen und Parolen in arabischer Sprache und dergleichen zu identifizieren. Und Buschmann plädierte, antisemitische Täter ohne deutschen Pass abzuschieben, also festgestellte Täter, wer in diesem Lande, das war seine Begründung, wer in diesem Lande nicht versteht, dass Juden zu Deutschland gehören, der zeigt sich selbst als derjenige, der nicht zu Deutschland gehört. Resultat von Buschmanns Rede, stehende Ovation des ganzen Saales.
Es gab eine Veranstaltung zum Thema über Erinnerungen reden, Shoah, Postkolonialismus und der Diskurs über Israel. Angekündigt war ein Gespräch zwischen der Philosophin Susan Neiman und dem Politologen Samuel Salzborn, der auch Ansprechpartner des Landes Berlin für Antisemitismus ist. Warum fand diese Besetzung nicht statt?
Also der Moderator, das war Doron Kiesel, der ist Politologe und Erziehungswissenschaftler, der erklärte, Neiman habe kurzfristig abgesagt und zwar nicht aus Krankheitsgründen, worüber man denken könne, was man wolle. Und jetzt versuche ich mal im Modus Vermutung darüber zu denken, was ich will. Neimans Lob für die hiesige Erinnerungsarbeit, insbesondere in ihrem Buch Von den Deutschen lernen, das ist umstritten. Genauso wie ihre jüngere These, dass es in Deutschland einen von oben verordneten Philosemitismus gäbe. Und das sei der falsche Weg, um Antisemitismus zu bekämpfen. Wichtiger ist allerdings wohl, Neiman zieht Israels aktuelles Vorgehen in Gaza massiv in Zweifel und sie kritisiert die jüdischen Siedlungen im Westjordanland. Also gut möglich, wie gesagt, ich bin im Modus der Mutmaßung, dass Neiman den vorhersehbaren Schlagabtausch über die israelische Tagespolitik, dass sie darauf lieber verzichtet hat. Und in der dann unbesetzten Diskussionsrunde, da zitierte eben Samuel Salzkorn, ziemlich mokant, Neiman hätte den Erfolg der deutschen Erinnerungskultur sicher zu über 100% behauptet. Und das klang in meinen Ohren dann doch nach einem starken Vorbehalt gegen Neiman.
Wie wurde denn ansonsten diskutiert und mit wem?
Moderator Kiesel, der meinte in dieser Sektionsrunde, es ginge sowieso nicht um große Kontroverse, sondern um ein positives Gespräch. Und das war meines Erachtens eine sehr nette Beschreibung über diesen Konsens unter den Podiasten. Immerhin, es gab ein paar markante Passagen. Die Psychologin, die auch Antisemitismusforscherin ist, Marina Czerniewski, die bemängelte, in Deutschland werde zwar groß über strukturellen Rassismus geredet, was unbestreitbar ist, für Antisemitismus werde aber stets nur die persönliche Einstellung haftbar gemacht, so nach dem Motto, naja, die üblichen 20%, was willst du schon machen? Und sie beobachte eine Unfähigkeit, den tief eingeschriebenen institutionellen Antisemitismus überhaupt zu verstehen. Laut Czerniewski gibt es hierzulande viel sekundären Antisemitismus. Das ist nämlich, verkürzt gesagt, Judenhass nicht trotz Auschwitz, sondern umgekehrt wegen Auschwitz. Also viele Menschen wollten wegen der, wie sie sagt, unverarbeiteten Nazi-Vergangenheit unbedingt auf der Seite der Guten stehen. Und das bedeutet dann in Nahost unbedingt auf der Seite Palästinas stehen und gleichzeitig sich mit Israels Täterschaft obsessiv zu befassen. Dass Czerniewski keinen Widerspruch geerntet hat, führt dazu, dass sie hier auch keinen Widerspruch zitieren kann.
Kam es denn nach diesem Vortrag überhaupt noch zum Thema Postkolonialismus?
Ja, durchaus nicht besonders kontrovers, aber immer ein bisschen kontrovers. Thomas Krüger, das ist der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, der wollte den postkolonialen Diskurs nicht in Bausch und Bogen verwerfen. Er wies auf die ursprünglich emanzipatorischen Potenziale, die ja unbestritten sind, hin und meinte, es gab da mal intellektuelle Substanz, die sei aber leider verloren gegangen. Für Salzhorn sind die Einwürfe von postkolonialer Seite heutzutage sachlich nicht mehr fundiert, sondern nur noch instrumentell gegen Israel gerichtet. Für ihn haben sich die postkoloniale und die antiimperialistische Perspektive miteinander gepaart. Fakten würden keine Rolle mehr spielen. Was prima in den Rahmen der postfaktischen Gesellschaft passen würde, die selbstkritische Überprüfung der eigenen Position, so sagt er, das sei gar keine Option mehr. Postkolonialismus läuft für Salzborn auf Karl Schmidt hinaus. Also entscheidend ist nur noch die Unterscheidung von Freund und Feind.
Ohne jetzt genau darauf eingehen zu wollen, was dieses Wochenende im Gazastreifen in Israel passiert ist, die Proteste in Israel nach dem Tod von 3 Geiseln durch israelische Soldaten, gab es Ideen heute, wie sich der Diskurs über Israel versachlichen lässt? Auch das war ja Teil des Themas.
Tatsächlich kann man sagen, dass die Diskutanten Hand in Hand auf einer Metaebene gewandert sind und tagespolitische Angelegenheiten, selbst der 7. Oktober, selbst das Vorgehen von Israel jetzt im Gazastreifen, selbst dieser Tod von 3 Geiseln, noch nicht einmal mit einem Wort erwähnt wurde, wenn ich mich richtig erinnere, beziehungsweise der 7. Oktober wurde natürlich genannt, aber gewissermaßen als Chiffre und jeder sollte sich dann denken, was dazu zu denken ist. Es ging sehr oft um Bildung. Alle waren sich einig, dass Bildung, zumal in der Schule, keine absolute Lösung, kein Allheilmittel ist, aber doch irgendwie alternativlos. Zugleich beklagte man, dass gerade das gebildete akademische Milieu, sprich die Linken, nach dem 7. Oktober, also gewisse Linke natürlich, sie lächeln, nach dem 7. Oktober sich in einem hohen Maß im anti-israelisch geäußert haben. Also die hiesigen Lehrpläne zum Nationalsozialismus, die seien in Ordnung, sagte Salzborn, in Bezug auf das jüdische Leben aber über 1700 Jahre total mangelhaft. Er fordert die Befassung mit Antisemitismus bei Shakespeare, bei Martin Walser, wie er gesagt hat, im Gangster-Rap und zwar an allen Schulen und zwar in allen dafür in Frage kommenden Fächern. Thomas Krüger, der verwies dann auf das Angebot der Zentrale für politische Bildung, das auch außerschulisch implementiert werden müsse. Czerniewski fand, nutzt alles nichts, wenn das Lehrpersonal mit all diesen Angeboten nicht umgehen kann. Also es mangelte nicht an Appellen für einen Neustart im Kampf gegen Antisemitismus post 7. Oktober. Daran mangelte es nicht.
Was nehmen Sie von diesem Tag heute mit?
Dass Newsom Nyman gefehlt hat oder irgendjemand anders, der wieder den Stachel gelöckt hätte, denn das hätte die Runde sicherlich konstruktiv erfrischt oder den Konsens ein bisschen aufgestört. Und ich denke ja, dass es im Augenblick auch auf einer Metaebene um die Frage geht, wenn man sagt, die militärische Reaktion von Israel nach dem 7. Oktober war militärisch, juristisch und politisch in Ordnung, dann kann man immer noch die Frage stellen, ob das, was daraus jetzt folgt, noch in Ordnung ist. Aber auf dieser Ebene hat sich das Ganze nie bewegt. Ergiebiges Reden über Israel erfordert meines Erachtens Kontroverse, und zwar diesseits von Freund und Feind denken, und das hat mir gefehlt.
Arno Ozesek über den Abschluss des Jüdischen Gemeindetages 2023. Theater, Poesie und Performances. Das waren 9 Tage lang die Programmpunkte eines großen Festivals in Mali, während die Vereinten Nationen ihre Friedensmission unverrichteter Dinge beendeten. Allein mit der Militärjunta und islamistischem Terror versuchte das Festival der Pragmatiker, das westafrikanische Land für die Zukunft zu positionieren. Martina Zimmermann war für Fazit in der Hauptstadt Bamako.
Staatsstreich billig zu verkaufen, Atomwaffen zu verkaufen, Terrorismus, Waffen, Imperialismus, Kolonialismus und Neokolonialismus zu verkaufen. So beginnt das Theaterstück der Generation B, einem Kollektiv mit Künstlerinnen und Schauspielern aus der Demokratischen Republik Kongo und aus Mali. Sie erzählen auch die Geschichte mehrerer afrikanischer Länder seit der Unabhängigkeit. Mali hat seit 1968 5 Staatsstreiche erlebt. Am Schluss bleiben mehr Fragen als Antworten. Was bringt die Zukunft? Wiederholt sich die Geschichte? Festivaldirektor Lamine Diarra erklärt,
beim Festival Les Praktikables geht es darum, welches Kapitel wir demnächst schreiben werden in unserem Land. Was ist der Platz der Jugend, der Kultur und der Zivilgesellschaft auf dieser neuen Baustelle? Ich behaupte, ohne uns kann nichts Intelligentes aufgebaut werden.
In seiner Performance krümmt Choreograf Ochai Ogaba aus Nigeria seinen Körper. Der Tänzer dreht und windet sich. Intensiv spürt das Publikum, dass der Hühne mit den Rasterzöpfen eine quälende Frage stellt. Bleiben oder weggehen? Dann erscheint auf der Leinwand der 92-jährige Dorfchef des Viertels Bamako Kora. Mathieu Sekou Traoré hat in Mali als Lehrer Kolonialzeit, Unabhängigkeit und Staatsstreiche erlebt. Zu seiner Zeit wollte man nicht nach Europa, obwohl es damals kein Visum brauchte. Zahlreiche Projekte beteiligen Kinder, Jugendliche und Frauen. Es geht um Zwangsheirat und Belästigungen, um Arbeitslosigkeit, illegale Auswanderung und Dschihadisten. In einer Szene wäscht ein Mädchen in einem Trog Kleider, als vermummte Typen mit Waffen auf die Bühne stürmen. Die 18-jährige Lamata Guru erzählt nach der Show:
In meinem Nachbarviertel fordern die Dschihadisten, dass ich die Frauen in Schwarzkleiden mit Kopfbedeckungen. Sie kommen sogar in die Häuser und fordern, dass Frauen, Männer, Kinder diese Kleidung tragen. Sie greifen dich in deinem eigenen Haus an.
Auf der Bühne reißt das Mädchen den Burschen ihre Tarnung herunter. Mit geballten Fäusten fordern die Schülerinnen Freiheit und Sicherheit. Seit ihrem 7. Lebensjahr leidet Lamata Guru unter der Unsicherheit im Norden Malis. In letzter Zeit sei es nur ein bisschen besser geworden. Bei allen Vorführungen sind Plätze und Stehplätze voll belegt. Das Publikum beeindruckt durch Aufmerksamkeit und mitreißende Begeisterung. Sogar die Kinder schauen bis zu 2 Stunden dauernde Aufführungen an, immer bereit mitzumachen und mitzusingen. Afrikanisches Selbstbewusstsein zeigt sich auch beim Abschlusskonzert mit Legende Toumani Diabate und dem jungen senegalesischen Elektrokünstler Iba Kou, der sagt:
Wir wollen Wände niederreißen in Kultur, Musik und Kunst. Wir sehen Kultur als Waffe der massiven Dekonstruktionen. Als Künstler wollen wir Vorschläge machen für unsere Gesellschaften, Bindungen schaffen mit unseren Kulturen und unseren Werten.
Alle Kulturschaffenden betonen, dass ihre eigene Kultur offen ist für andere. In der Performance Yasuke Walks tanzen afrikanische Samurai-Krieger mit Kegelhüten in Glitterhosen und Kimonos aus afrikanischen Stoffen. Festivaldirektor Lamine Diarra ist stolz darauf, dass in der gegenwärtigen Lage in der Hauptstadt Bamako 10 Tage lang kulturelle Öffnung, Austausch und Begegnungen gefeiert wurden. Auch dank der Unterstützung von einheimischen und ausländischen Partnern, darunter der Europäischen Union.
Mali ist ein Land, ein Staat und eine Nation, die auf Kultur beruhen. Die Kultur muss als wertvoller angesehen werden als das Gold in unserem Boden. Gold kann man abbauen und eines Tages ist es zu Ende. Unsere Kultur kann aber in den kommenden Generationen weiterleben. Das beweisen wir mit dem Festival.
Theater und Performance, das Festival in Mali, heute ist es zu Ende gegangen. Bronze, eine schwere Legierung aus Kupfer und Zinn. Das Arbeitsmittel von Anna Boguchevskaya. Die Urenkelin von Karl Marx wurde 1966 in Moskau geboren und wuchs in einer Bildhauerfamilie auf. Der deutsch-russischen Künstlerin widmet die Kunsthalle Rostock eine Werkschau. Mitkuratiert hat sie Sebastian Sprenger. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Aus schwerer, manchmal versilberter Bronze macht Anna Boguchevskaya ja leichtfüßige, fließende Kunst. Schnee, Wasserfälle, Wolken, Eis. Was fasziniert Sie an ihrer Kunst?
Anna Boguchevskaya, übrigens, das am Rande, sie hat mir mal erzählt, dass sie ihren Namen übersetzen kann. Und das lautet nichts anderes als Chefin von Gott. Sie hat, sie hat grundsätzlich ein sehr großes Interesse an der Natur. Schon so von Kindheitsbeinen an. Mit 9 Jahren begann sie ihre Ausbildung in einer Kunstschule in Moskau und ist dann den Weg bis zur Akademie Stringent weitergegangen. Sie hat unter ihrem Professor, sie war dann Meisterschüler von Sigal, einer der großen Bildhauer der Moskauer Schule, die auch Propagandamale in Moskau verteilt haben. Dort hat sie angefangen mit Bronze. Findet sie selbst sehr interessant, weil es nicht nur eine Möglichkeit des deskriptiven Ausdrucks geben kann, sondern Bronze ist auch sehr dafür geeignet, Ewigkeitssymbol sein zu können.
Nun kann man sagen, Schnee, Wasserfälle, Wolken, Eis, irgendwie auch ewig, aber leicht vergänglich. Also was ist das, was Sie anfasst bei dieser Kunst?
Für mich ist das Besondere, dass es eine Künstlerin gibt, die einerseits so vielfältig mit der Materialität Bronze Umgang hat und rausholt, was möglich ist. Was sehen wir? Es sind vor allen Dingen in den letzten Jahren ihre Beschäftigung mit den unterschiedlichsten Aggregatzuständen von Wasser. Warum macht sie das? Das sind alles Dinge, die nur möglich sind in der Abbildung, wenn sie das Motiv einfriert. Und sie hat eine ganz gute Balance, Dinge so darzustellen, dass sie sich mit ihren Skulpturen an der Grenze zwischen Figuration und Abstraktion bewegt.
Wie groß kann ich mir diese Arbeit da eigentlich vorstellen?
Die kleinste Arbeit ist eine Arbeit, die früher bei Richard von Weizsäcker auf dem Nachtschränkchen stand. Das ist eine kleine Badewanne. Und die größte ist ein Wasserfall, und zwar die Niagara-Fälle. Und die ist etwa 2x3 Meter groß.
Fallen Falls ist ein Werkblock, den Anna Boguszewskaja erstmals in Rostock präsentiert. Ich habe gelesen, darin werde der Klimawandel thematisiert. Inwiefern?
Sie hat in ihrer Recherche, so ist der Anfang in ihrer Produktion, das Bedürfnis gehabt, auf schwindende Ressourcen hinzuweisen. Schon seit längerer Zeit die Beschäftigung mit dem Thema Wasser. Bei den Wasserfällen häufen sich die Meldungen, wie beispielsweise über die Victoria-Fälle in Afrika, dass Wasserfälle austrocknen. Sie hat eine Arbeit gemacht, Kesedas. Das ist ein Wasserfall gewesen, der heute als kleinere Schwester von Iguazu, einem der größten Wasserfälle der Welt, gilt, an der Grenze zu Brasilien. Und da ist es so, dass der Wasserfall damals einem Staudammprojekt zum Opfer fiel für ein Kraftwerk. Das war 1982 und das hat sie dazu verleitet, diesen Wasserfall zu rekonstruieren. Wie hat sie das gemacht? Stilistisch hat sie sich bedient eines Konzepts des spanischen Malers Eduardo Chillida, der im Grunde genommen skulptural den Fluss des Wassers formgegeben hat, nicht aber einer Gesteinsformation dahinter oder einem Berg, sodass im Grunde genommen davon losgelöst sich das Wasser abbildet als fast schon ein abstraktes Phänomen.
Die Sammlung Rostock hat ja geschaut, was sie in dieser Ausstellung den Arbeiten von Anna Boguszewskaja gegenüberstellt. Für was haben Sie sich entschieden?
Wir haben Skulpturen ausgewählt, um beispielsweise das tanzende Paar, eine frühe Skulptur von Anna Boguszewskaja, einer Skulptur von Theo Balden entgegenzusetzen, und zwar die Skulptur Der Kuss. Beide eint natürlich die Materialität. Bronze lässt sich polieren, lässt sich mattieren, lässt sich mit Patina versehen. Wir haben ein bisschen auf die Themen geblickt. Das Schaulager, das sogenannte, als Bestandteil der Ausstellungsfläche in der Kunsthalle Rostock, ist ein Raum, der im Regelfall bei Ausstellungen eine Glaswand zur Abtrennung zur aktuellen Ausstellung erhält. Wir haben diesen abgetrennten Teil geöffnet und haben in diesen Sammlungsteil Arbeiten von Anna Boguszewskaja hineingestellt, haben darüber einen Dialog erzeugt.
Das, was Sie jetzt sagen, ist insofern interessant, als ich dachte, dass die Kunsthalle Rostock in ihrer Sammlung schauen wird, was an Wassermotiven sich dem Werk der Künstlerin gegenüberstellen lassen. Aber Sie haben sich ganz anders entschieden.
Ja, das ist richtig. Wir haben darauf geachtet, dass sich die Themen gleichen. Manchmal gibt es eine Verbindung zur Materialität, die zunächst ähnlich erscheint. aber in der figurativen Sprache doch anders ist. Wir haben zum Beispiel eine Skulptur von Jo Yasram, ein verendendes Pferd, einer Skulptur der Künstlerin gegenübergestellt. Hier ein Elefant, den die Künstlerin in ihren frühen Jahren, als sie in Berlin war, modelliert hat, auch in Bronze mit ihren Kindern.
Sagt Kurator Sebastian Sprenger über die Werkschau von Anna Boguszewskaja. Fallen Falls ist bis zum 10. März in der Kunsthalle Rostock zu sehen. Ihnen danke ich für Ihre Expertise und wünsche noch einen schönen Abend.
Vielen Dank. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Caroline Kuban.
Von außen gülden, innen gefüllt mit Reliquien. Notre Dame hat einen neuen goldenen Hahn erhalten. Er krönt den Spitzturm der weltbekannten Kathedrale in Paris, der bei dem Feuer 2019 vom Dach gestürzt war. Der Pariser Erzbischof Laurent Ulrich segnete gestern die Figur, bevor sie an ihrem Platz auf dem 96 Meter hohen Spitzturm gesetzt wurde. Der Kirchenbau war vor 4 Jahren bei einem Feuer schwer beschädigt worden. Im Dezember 2024 soll die Kathedrale wieder eröffnet werden. Der Konzertmeister des West-Eastern Divan Orchestra, Michael Barenboim, hat den Versuch einer Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern durch Kunst verteidigt. Es sei immer wichtig, die verschiedenen Perspektiven zu kennen und wahrzunehmen, sagte Michael Barenboim im Deutschlandfunk. Er ist der Sohn des Dirigenten Daniel Barenboim.
Natürlich, das, was wir machen jetzt, umso wichtiger denn je ist, das, was wir machen, dass wir dafür werben, dass Menschen sich unterhalten, dass Menschen zusammenkommen, dass Menschen versuchen, einander zu verstehen und sich als, auch als Menschen begegnen, als Menschen mit gleichen Rechten und mit gleichen Aussichten auf Selbstbestimmung. Dass wir diese Ideen, dass wir an die glauben, stimmt jetzt genauso wie vorher.
Michael Barenboim, der Konzertmeister des West-Eastern Divan Orchestra, in dem israelische, palästinensische und Musikschaffende aus anderen arabischen Staaten vertreten sind. Colin Burgess, Mitbegründer der Heavy-Metal-Band AC/DC, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Sie seien sehr traurig, vom Tod ihres einstigen Mitglieds zu erfahren, teilten die australischen Musiker auf ihren Online-Kanälen mit. Burgess sei ihr erster Schlagzeuger und ein sehr respektierter Musiker gewesen, heißt es weiter. Burgess gehörte 1973 zur Ursprungsformation von AC/DC, verließ die Band aber ein Jahr nach ihrer Gründung. Er wurde später durch Phil Rudd ersetzt, der bis heute am Schlagzeug von AC/DC sitzt. Die Gemeinde Rheinsberg und der Landkreis Ostprignitz-Ruppin ringen um die Zukunft des Tucholsky-Museums. Die Stadtverordnetenversammlung der brandenburgischen Gemeinde hatte wegen Etatproblemen beschlossen, die wissenschaftliche Leitung des Museums nicht mehr zu besetzen. Im Gespräch ist eine mögliche Übernahme durch den Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will das Museum, das dem Schriftsteller Kurt Tucholsky gewidmet ist, in jedem Fall erhalten. Weltweit sei es das einzige seiner Art, sagte die Grünpolitikerin der Deutschen Presseagentur. Seit 1991 haben 165 einzelne Ausstellungen und mehr als 470 Lesungen stattgefunden.
Frankreich, die einst große Kolonialmacht, eine große Nation, in der viele Kulturen heute zusammenleben, ohne dass sich das proportional widerspiegelt. Aber auch die Nationaltheater bewegen sich. Während vor kurzem noch darüber diskutiert wurde, ob weiße Menschen schwarze Rollen verkörpern dürfen, werden Schauspielerinnen und Schauspieler mit nicht weißer Hautfarbe inzwischen besonders berücksichtigt. Auch die Lebenswelten schwarzer Menschen sind zu Bühnenstoffen geworden, berichtet Eberhard Spreng und erinnert an einen langen Marsch durch französische Institutionen.
Wenige Monate vor seinem Tod im Jahre 2015 erlebte Luc Bondy als Direktor des Pariser Théâtre de l'Odéon eine heftige Debatte um seine Besetzungspläne für Shakespeares Othello. Er wollte die schwarze Titelrolle mit dem weißen Schauspieler Philippe Torriton besetzen. Dagegen protestierte eine neue Generation von Aktivistinnen und Aktivisten, die ganz allgemein eine fehlende Diversität auf französischen Bühnen beklagen. Sie fanden sich zum Kollektiv Décolonisé les Arts zusammen. Ein Gründungsmitglied ist die Franco-Vietnamesin Marine Bachelot Nguyen. Décoloniser les Arts entstand nach all den Debatten um Diskriminierung. Als eine weitere Konsequenz wurde das Programm Premier Act etabliert. Nationaltheater wie das Odeon, die Colline und das Straßburger TNS veranstalten ausschließlich für junge Menschen aus dem diversen Umfeld Vorbereitungskurse für die Schauspielschulen. Die Prozesse der letzten Jahre tragen Früchte. In diesem Jahr spielte der schwarze Adama Diop die Rolle des Shakespeare-Helden Othello in einer neuen Inszenierung. Schwarze Körper in abendländischer Theaterliteratur, das ist mittlerweile allen Tagen zu erleben, auch wenn keine schwarze Rolle zu besetzen ist. Biran Bar zum Beispiel gibt Mackie Messer in Thomas Ostermeyers Inszenierung der Drei-Groschen-Oper am konservativsten der französischen Nationaltheater, der Comédie Française. Aber das sind, wenn man so will, schwarze Körper auf weißen Bühnen oder in weißen Stücken, sind damit aber auch schwarze Lebenswelten zwischen Diaspora, Flucht und Postmigration, Banlieue und Alltagsrassismus auf der französischen Nationalbühne angekommen? Dekolonisierung der Bühne, das heißt auch Blickwechsel auf andere Geschichten. Der eben schon erwähnte Schauspieler Adama Diop wird nun auch als Autor präsent. Sein Stück Fajar, eine sensible, poetische Antwort auf die Schrecken der Epoche, kommt demnächst auf die Bühne des Straßburger Nationaltheaters. Ich lebe seit 20 Jahren in Frankreich und hatte zuvor 20 Jahre im Senegal gelebt. Mich interessiert die Frage, sind wir Erben einer Gewalt und eines Schmerzes, die wir nicht persönlich erlebten, also einer dunklen historischen Gewalt, die wir nicht verstehen und die doch in unser Leben eingreift. Auch die queere Rebecca Chaillon, deren Eltern aus Martinique einwanderten, reflektiert in ihren oft frechen Performances die Verletzungen in einem Alltag voller Rassismus, intoleranter Machtsysteme und absurder Regeln. Während ihre das Publikum in Wallung bringende Aufführung Carte Noire Nommé Désir in diesen Tagen am noblen Odeon aufgeführt wird, zeigt sie im Theater ihres Geburtsorts Montreuil bei Paris eine weitere Performance. Plutôt vomir que faillir, eher kotzen als scheitern. Ein Pubertätsdrama im poppigen Schuldekor. Ich bin mit meiner Schwester und meinen Eltern aus Martinique aufgewachsen. Und mein Vater sagte mir immer wieder, du kannst dir nicht erlauben, schwarz zu sein und schlecht in der Schule. Wie in der Familie klarkommen und mit der Lehrerin, wie den emotionalen Schockwellen der Pubertät standhalten, wie die Veränderung des eigenen Körpers akzeptieren, gar seine Homosexualität. Rebecca Chaillon konzipiert ein enthusiastisch bejubeltes Stück Befreiung, das sie sich als Jugendliche gewünscht hätte. Bei all dem, was man schlucken muss, der ganzen Gewalt in unserer Gesellschaft, ihren Werten und Regeln, kam uns die Idee zu dem Titel »Eher kotzen als scheitern«. Das ist nicht einfach nur eine Adoleszenzkrise, sondern da ist eine ganze Welt in der Krise. Ich hätte es jedenfalls toll gefunden, wenn man mir in meiner Jugend Werkzeuge an die Hand gegeben hätte, meinen Körper und die Welt besser zu begreifen. Wiederum am Nationaltheater in Straßburg wird Eva Dumbia, eine weitere afroeuropäische Künstlerin, ihr Stück Le Jensch zeigen und damit einen Blick in die bislang theatral kaum erforschte Lebenswirklichkeit der schwarzen Familie in Frankreich. Ich habe schon seit einiger Zeit vor, endlich einmal die französische schwarze Familie von innen her zu erzählen, mit einem distanzlosen Blick ins Private, das Haus, das Sofa und das Leben einer Familie, das man auf der Bühne sonst nicht sieht. Nach den schwarzen Körpern der Schauspielerinnen und Schauspieler kommen nun allmählich auch im Gewand der Show, der Farce und der poetischen Reflexion und mit großem Erfolg die schwarzen Geschichten und Erfahrungswelten auf den Bühnen der französischen Nationaltheater an.
Kryptowährungen, an ihnen scheiden sich die Geister. Sind sie selbstbestimmte Zahlungsmittel oder klimakillende Technologiemonopole? Das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen widmet sich in einer Sonderausstellung den Verheißungen der Blockchain. Thomas Wagner hat sie sich erklären lassen.
Mein Name ist Claudia Emmert, ich bin Direktorin des Zeppelin-Museums und steige jetzt hier auf einen Hometrainer. Und zwar möchte ich wissen, ob ich einen Bitcoin minen kann, wenn ich hier jetzt ordentlich losradel.
Dieses Exponat hätte man in dieser Ausstellung wohl eher nicht erwartet. Ein Heimtrainer, der, wenn man richtig in die Pedale tritt, Strom erzeugt. Doch Strom ist das zentrale Lebenselixier in der Welt der Kryptowährungen. Strom, viel Strom brauchen die Rechner rund um die Welt, um komplexe Rechenprozesse zu meistern, die Grundlage sind für die Schaffung neuen Digitalgeldes. Eine Station weiter, ein großer, nach unten zulaufender Trichter.
Ich habe in meiner Hand den Zeppi-Coin. Das ist ein analoger Coin, sieht aus wie eine Münze. Ich werfe den jetzt in einen Spendentrichter ein, wie man ihn ganz klassisch auch kennt. Und er fängt jetzt an, in Ellipsen immer näher sich einem Loch hinzubewegen, um dann schlussendlich reinzufallen.
So Kuratorin Ina Niedermeyer. Der Trichter des in New York lebenden Künstlers Florian Meisenberg symbolisiert, wie analoge Währungen verschwinden, sich wandeln.
Diese Umwandlung, die passiert von dem echten Zentralbankgeld in sozusagen das Kryptowährungsgeld, um beispielsweise NFTs zu kaufen, aber auch zu verkaufen. Wie real ist das?
Jetzt müssen wir halt warten, bis jetzt, sag ich mal, tatsächlich der Miningpool genug gerechnet hat.
Viele Videoinstallationen, interaktive Mitmachstationen und trotzdem. Zunächst wird man in der Ausstellung Kryptomania, die Verheißungen der Blockchain, regelrecht erschlagen von Begriffen, die man zwar schon gehört hat, deren genauere Bedeutung sich vielen aber trotz eines Erklärvideos am Anfang nicht so recht erschließen durfte. Bitcoin, Mining, NFTs, Blockchain. Wer das Glück hat, Museumsmitarbeiterin Agnes Biedmann über den Weg zu laufen, der erfährt wenigstens ein klein wenig Aufklärung.
Bitcoin ist ja nichts, was greifbar ist oder wie auch immer, sondern ist eigentlich eine Dateneinheit. Und im wirklichen Leben haben wir ja unsere Landeswährungen, unser Fiat-Geld. Und das ist aber letztlich ja auch nichts anderes, denn wir sprechen einem Papier genauso einen Wert zu, wie eben die Menschen, die daran glauben, im virtuellen Universum dieser Datenmenge. Und wenn da genug Menschen dran glauben und dieses System befördern, dann funktioniert diese Währung genauso wie unsere Fiat-Währung.
Glaube versetzt Berge und generiert neues Geld. Hinzu kommt, die Datenpakete sind fälschungssicher und mit einer Art digitalem Tagebuch versehen, dezentral auf kettenförmig miteinander verbundenen Rechnern weltweit abgelegt. Die Ketten heißen Blockchains. Soweit zur Begriffsbestimmung. Ein eher unscheinbares Video am Eingang der Ausstellung klärt darüber auf, und ein kleines Kunstwerk. Museumsdirektorin Claudia Emmert.
Wir haben aber auch einen Comic hier im Raum hängen, der die ganze Technologie hinter Bitcoin, hinter den NFTs, also der sehr viele Begriffserklärungen liefert. Man muss sich ein bisschen einlesen.
Dies, so die Empfehlung an dieser Stelle, am besten vor dem Besuch der Ausstellung, denn die beschäftigt sich unter anderem damit, welche Chancen sich über die Blockchain-Technologie für künstlerisches Handeln ergeben. Auf einem Video zu sehen, maskierte Menschen, die sich in ein Museum schleichen.
Die setzen sich quasi mit der Frage auseinander, was passiert eigentlich mit diesen ganzen gestohlenen Kulturgütern, die wir in westlichen Museen haben? Wie können die eigentlich digital wieder zurückgeführt werden?
Es geht bei diesem Projekt um Beutekunst, vor allem in afrikanischen Ländern, erläutert Kuratorin Ina Niedermeyer. Die Künstlergruppe Luti hat sich vorgenommen, die Werke wieder nach Afrika zurückzubringen. Nicht in echt, sondern digital mit Hilfe der Blockchain-Technologie.
Sie sind in Museen gegangen, haben die Objekte gescannt und dann als NFTs auf der Blockchain veröffentlicht.
NFTs, das sind so eine Art digitale Zugangstickets, die die Echtheit der Werke garantieren. Und dann gibt es auch noch das. Fotos von zerstörten Wohnblocks in der Ukraine, Dokumente der Kriegsschrecken, daneben eine Digitalkamera.
Wenn man eben mit dieser Kamera Aufnahmen macht, dann sind die ganz konkret mit einem Zeit- und Ortstempel versehen. Und diese Bilder werden dann mit ihren Metadaten auf der Blockchain gespeichert. Und die sind nicht veränderbar.
Und damit fälschungssicher, erklärt Kuratorin Ina Niedermeyer diese Installation des Künstlers Ingo Kraft. Eine Arbeit, die sich dank der Blockchain-Technologie als Kontrapunkt zu Fake News und Propaganda im Krieg versteht. Ein spannender Ansatz wie so vieles in der Ausstellung im Zeppelin-Museum Friedrichshafen, die aber in der Summe auch durch die kryptische Terminologie der großen Welt der Kryptowährungen und Blockchain-Anwendungen so manchen Besucher, so manche Besucherin ein klein wenig orientierungslos zurücklassen dürfte.
Kryptomania, die Verheißungen der Blockchain zu sehen bis zum 7. April im Zeppelin-Museum Friedrichshafen. Eine neue Arbeitswoche beginnt, die letzte vor Weihnachten, aber in den Zeitungsfeuilletons hat Florian Werner nichts Anheimendes für seine Kulturpresseschau gefunden.
Wieder einmal versammelten sich zahlreiche politisch engagierte Menschen, um über Literatur zu sprechen. Nein, die Rede ist nicht von der Jahresversammlung des Schriftstellervereins Pen Berlin, sondern vom Atreju-Treffen in Rom, das ebenfalls am Wochenende stattfand. Atreju? Genau, so hieß der Held aus Michael Endes Roman »Die unendliche Geschichte«. Er ist aber auch der Namenspate eines Festivals, das vor einem Vierteljahrhundert von der heutigen italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gegründet wurde. Eine Mischung aus Pfadfindercamp und politischer Manifestation, wie Marc Beise in der Süddeutschen Zeitung schreibt. Das Atreju-Treffen 2023 wurde zu einer einzigen großen Heerschau der Truppen der Giorgia Meloni. Erstmals hatte nicht mehr Meloni selbst die Organisationsleitung inne, aber sie war allseits präsent und nahm in einer Rede natürlich Bezug auf die unendliche Geschichte, die hier so wunderbar weiterwachse, während sie nun regieren müsse. Neben postfaschistischen Politikern aus Melonis Partei Fratelli d'Italia, dem britischen Premier Rishi Sunak und dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama war auch ein prominenter Überraschungsgast dabei. Ein im Vorfeld geheimnisvoll Gast X genannter Besucher, der sich später als der SpaceX- und Tesla-Milliardär Elon Musk entpuppte. Der erklomm am Samstag die Bühne wie ein Rockstar, hatte eines seiner 10 Kinder auf dem Arm und forderte die Anwesenden auf, für mehr Kinder zu sorgen, denn sonst gäbe es keine neue Generation. Offenbar, mutmaßt die SZ, sei Elon Musk eine Art neuer Atreju, sowie als Chef der Internetplattform X ein wichtiger Verbündeter für Melonis bevorstehenden Europawahlkampf. Ein Held ganz anderen Schlages ist der, wie Musk in Südkalifornien beheimatete, Schauspieler Brad Pitt, der an diesem Montag seinen 60. Geburtstag feiert. Das Geheimnis seines Erfolgs, meint Daniel Haas in der Neuen Zürcher Zeitung, in Pitts perfekter Mischung aus Sexiness und Selbstironie auszumachen. Klar war der Typ umwerfend attraktiv, einer, vor dem man die eigene Freundin besser in Sicherheit brachte, wenn er mit aasigem Lächeln und dem berühmten Schlendergang auf der Bildfläche erschien. Aber er war eben auch amüsant. Seine Männlichkeit kam mit einem Augenzwinkern daher. Damit dürfte bei dem einstigen Eye Candy jetzt allerdings Schluss sein, wie die NZZ argwöhnt. Brad Pitt kann sich ganz auf die Herausforderungen der Leinwand konzentrieren. Sie werden groß sein. Denn es gibt ein Wort in Hollywood für 60, es gilt für Frauen und Männer: alt. Gottlob gilt dieses Wort nur eingeschränkt im südenglischen Dartford, wo vor nunmehr 80 Jahren der Rolling Stone Keith Richards zur Welt kam. Viele feuilletonistische Glückwünsche widmen sich denn auch nicht vorrangig seinem Gitarrenspiel, sondern eher der erstaunlichen Tatsache, dass Richards überhaupt noch am Leben ist. So stellt Nadine Lange im Berliner Tagesspiegel erleichtert fest: Angesichts der von Keith Richards konsumierten Mengen an legalen und illegalen Substanzen hätte niemand einen Cent darauf gesetzt, dass er älter als 40 wird. Inzwischen raucht Richards nicht mal mehr Zigaretten. Damit qualifiziert sich der Sänger, vielleicht überraschend, auch als Lesepate. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geht Christian Dawidowski nämlich der Frage nach, warum deutsche Kinder und Jugendliche so wenig oder überhaupt nicht lesen, und sieht einen Grund im Vorbild der Erwachsenen. Immer mehr Menschen finden Lesen grundsätzlich wichtig. Dies steht jedoch im Widerspruch zu ihrem Handeln. Kinder brauchen aber Lesevorbilder. Ansonsten stehen wir vor kettenrauchenden Eltern, die dem pubertierenden Zögling das Rauchen untersagen. Also Zigarettenschachtel zu, Buch auf. Wie wäre es mit der unendlichen Geschichte?
Die Kulturpresseschau von und mit Florian Werner, das war Fazit mit Gabi Wuttke.